Hallo und herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast, in dem wir uns mit Musik unterhalten. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und wir stechen heute im See mit dem Pudel, denn die klassische Musik ist immer schon gerne ausgefahren und hat den Erdball beglückt. Mit ihren Klängen, mit Kriegsschiffen und natürlich mit Gott.
Und es gibt einen Komponisten, der in seinem gerade erschienenen dicken Buch sagt, dass sie dafür nicht nur benutzt wurde von europäischen Kolonialherren, Missionaren oder Klassikimperialisten, sondern dass sich dieser Geist auch in der Musik selbst findet, also die Klassik selbst eroberungssüchtig ist. Er heißt Johannes Schöllhorn, lebt im Schwarzwald, ist oft in Asien und hat einen großen Porzellantiger in seinem Büro. Es gibt viel Musik zu hören in dieser Folge. Sie darf sich mal rechtfertigen, mal einfach schön sein und auch mal schuldig.
Die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, ist ein Tango von Joaquin Mora, den Johannes für das Ensemble Recherche bearbeitet hat. Und im Verlauf der Folge hört ihr noch einen weiteren. Die ganze Playlist findet ihr übrigens wie immer auf despudelskern.de und wenn ihr Gedanken habt zur Folge oder Wünsche für den Pudel oder wenn ihr uns einfach mal Hallo sagen wollt, schreibt uns gern auf Instagram oder an hallo@despudelskern.de. Wir freuen uns.
Und jetzt viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Johannes Schöllhorn.
Dein gerade erschienenes Buch Karte, Uhr, Partitur enthält 200 Essays auf über 500 Seiten. Kannst du kurz beschreiben, worum es da im Kern geht?
Natürlich geht das nicht. Also es ist Karte, Uhr und Partitur. Also das Und ist mir wichtig. Das sind knapp 200 Essays, die um ein Thema kreisen, das mich beschäftigt hat. Also die Geschichte, europäische Geschichte seit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und alles, was hinterher kam, also diese Eroberung der Welt, die Globalisierung, Kolonialisierung, Imperialismus. Und was mich eigentlich besonders beschäftigt hat, ist das, wie hängt das mit Musik zusammen? Vielleicht noch direkter. Man wird irgendwie den Verdacht nicht los, dass die Musik das abbildet, aber niemand drüber redet. Also es gibt so Momente, wo einem irgendwie so plötzlich mal was auffällt. Ich habe früher in Hannover an der Hochschule unterrichtet und ich hatte ein Unterrichtszimmer und über meinem Unterrichtszimmer waren Überräume von Pianisten. Und Hannover ist ja eine sehr berühmte Klavierhochschule. Und ich habe auch immer im Ohr, was meine Kollegen da gesagt haben. Ja, Entschuldigung, Herr Schöllhorn, wir können nicht neue Musik spielen. Wir müssen zuerst das große Repertoire der Klaviermusik erarbeiten. Und ich hatte dann das Vergnügen, in meinem Zimmer immer das große Repertoire der Klaviermusik zu hören. Und das, muss man ganz ehrlich sagen, beschränkte sich mehr oder weniger auf 10 Stücke. Und es war natürlich nicht so ganz ein Zufall, dass diese 10 Stücke alle zwischen 1850 und 1900 entstanden sind. Und ich habe die einfach gehört. Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt die 10. H-Moll-Sonate von Liszt ist oder die 11. Aber was mir plötzlich aufgefallen ist, ist, dass diese Musik so unsäglich arrogant ist. Und das hatte ich nicht gemerkt, wenn das nicht so in mein Unterbewusstes sich hineingesickert hätte von oben.
Die Musik selbst.
Die Musik verhält sich arrogant, sie ist unglaublich anmaßend, eroberungssüchtig. Und dann habe ich plötzlich gedacht, das heißt, das Denken, das europäische Denken, das damals ja auch nicht gerade sehr bescheiden war, sagen wir mal, also zurückhaltend, sondern man hat wirklich die gesamte Welt aufgeteilt. So, es gab die berühmte Afrika-Konferenz in Berlin, wo man einfach gerade mal Afrika wie so ein Kuchen zerteilt hat und so, wer kriegt das größte Stück? Und man hat sich einfach alles genommen und die Musik verhält sich genau so. Also ihre Gestus, ihre Haltung, obwohl sie nicht jetzt an irgendwelche Inhalte gebunden ist, oder im Gegenteil, weil sie nicht an Inhalte gebunden ist, nimmt sie sich alles, was nicht schnell genug wegrennt. Und das war zum Beispiel so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, okay, in unserer Musik steckt was drin, worüber wir nicht sprechen. Und das liegt ein bisschen natürlich an der Art, wie wir Musik hören oder wahrnehmen, dass Musik hat was Erhabenes, manchmal immer noch so ein Hauch von religiös oder solchen Dingen. Und die Musik ist schön. Also alle sagen immer, Musik ist schön, glaube ich auch, finde ich auch. Und weil sie schön ist, hat sie mit dem Rest nichts zu tun. Und da finde ich es ein Irrtum. Und diese Essays zum Beispiel beschäftigen sich viel mit diesen Fragen. Ja, wie hängt eigentlich das, was in der Musik geschieht, wie hängt es mit der Zeitgeschichte, mit dem, was drumherum passiert, eigentlich zusammen?
Kannst du noch genauer beschreiben, wie das in dem Stück selbst angelegt ist?
Das ist ein Grundproblem des Stücks insgesamt. Also das ist eine Grundhaltung, die ist von vornherein da. Du hast permanent das Gefühl, es will mehr. Es will immer nur mehr. Also es kann gar nicht so viel essen, wie es essen möchte, aber es will immer mehr essen. So eine Haltung ist es. Es ist immer eine Art von Virtuosität, die auch immer blenden will, die also meine Klavierprofessoren, Kollegen würden mich prügeln für das, was ich jetzt sage. Aber es ist einfach sehr, eigentlich sehr äußerlich. Und es ist eine Geste. Also die Geste ist das Problem dabei. Das ist so, wie wenn Menschen sich begegnen. So, man trifft jemanden und jemand quatscht dich dauernd voll und kommt dir irgendwie einen Ticken zu nah ins Gesicht und du hast so das Gefühl, jetzt nicht wegen Corona, aber sonst wegen, aber du hast immer so das Gefühl, geh mir ein bisschen weg, lass mir meinen Platz. Ne? Und das habe ich bei dieser Musik immer das Gefühl, dass das will mich immer fressen. Ich soll da mit oder ich muss mit. Auch das ist ein Punkt, glaube ich, bei Musik, was ich nicht so mag, ist, dass Musik sagt, du musst jetzt mit, du musst begeistert sein, du lass dich hinreißen. Ich lass mich gern hinreißen, aber nicht, wenn der das mir befiehlt. Ne? Das mag ich nicht.
Und hast du ein Gegenbeispiel? Also man kann ja sagen, die Musik hat immer diese Entwicklung gestützt und getragen und begleitet, aber vielleicht ja auch mal gebrochen und sich dem entgegengesetzt.
Oh, es gibt sanfte Gegenbeispiele. Nocturnes von Fauré zum Beispiel. Das ist unglaublich feine, raffinierte Musik. Auch sehr im Zeitgeist, aber halt ein anderer Geist. Das ist auch ein bisschen eine beobachtende Musik und nicht eine, die so schwallt.
geht ja auch viel um die Frage der Vermessung der Welt, aber eben auch der Partitur. Und ein Beispiel, was du nennst, ist das wohltemperierte Klavier. Vielleicht können wir da nochmal reinhören. Also du schreibst, die harmonische Welt wird vermessen wie ein Globus.
Also das ist ja eigentlich trivial. Dass das wohltemperierte Klavier einen Globus versucht, ist klar, weil er geht durch alle Tonarten in Dur und Moll, also alle Duren und Mollen werden berührt. Man will wirklich ein rundes, großes Ganzes machen. Und es ist ja ein großartiges Stück, aber wir halten das für super originell, aber die Erfindung von einmal durch die Tonarten zu rauschen, das ist nicht Bachs Erfindung. Aber ich glaube, diese Erfindung kann man auch nur machen, wenn es sowas wie einen Globus gibt. Also wenn man weiß, dass die Welt rund ist und dass man einmal rundrum fahren kann und dann sich auch ein Tonsystem entwickelt, das das leistet. Weil alle modalen Tonsysteme vorher kümmern sich überhaupt nicht um diese Frage. Die gibt es gar nicht. Ne? Die sind nur Modi nebeneinander. Aber es ist nicht ein geschlossenes System, das sozusagen Reisen nach überall hin erlaubt. Ich meine, geht da dann weiter, also diese Linie geht weiter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert und gipfelt dann in so einem schönen Buch wie der Modulationslehre von Max Reger, wo du wirklich von einer Tonart zur nächsten immer nur mit einem Akkord dazwischen hinkommst. Es ist egal welche. Das heißt, da ist diese Transportbetriebe innerhalb der musikalischen Tonarten sind so perfektioniert, dass man sozusagen wirklich man saust. Ne?
Na, ich meine, die Grundhaltung ist ja, man misst und dadurch kommt man eigentlich auf eine Wahrheit, aus der man dann auch wieder ausbrechen kann, oder? Also man gibt sich eigentlich ein ziemlich starres Korsett, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Musiktraditionen und hat so einen Nullpunkt, den man beschreibt. Und
weiß ich nicht, ist halt eine andere Wahrheit. Also das mit dem Messen hat ja noch andere Aspekte. Also das Messen hat vor allem auch mit Zeitmessen zu tun. Wie wir über Zeit nachdenken, hat sich verwandelt dadurch, dass wir plötzlich Uhren hatten. Also wenn in dem Moment, wo die Menschen eine tragbare Uhr hatten, die man mitnehmen kann, die zuverlässig die Zeit anzeigt, kann ich ganz viele Dinge machen. Erstens weiß ich, wie lang die Zeit tatsächlich ist. Das wusste man vorher nicht so. Also im Mittelalter haben die Zeit gemessen, indem sie gewusst haben, okay, nach 5 Ave Maria ist so und so viel Zeit vergangen, weil wenn ich das bete, ist es halt so lang. Aber wenn ich die Uhr habe, dann sagt mir die Uhr, nee, du hast dich getäuscht, du warst schneller oder langsamer und regelmäßig geht so und so. Und dann hat man natürlich die Side-Effekte, dass du die Uhr mitnehmen kannst und dann kannst du auf See fahren und kannst mit anhand der Sterne, weil du jetzt die Uhrzeit weißt, kannst du genau wissen, wo du bist. Das heißt, du kannst das Land, das du erobert hast, wieder erreichen, weil du weißt, wie du hinkommst und so weiter. Also das sind alles so Bedingungen. Und das, glaube ich, hat die Zeitwahrnehmung in der Musik enorm verändert. Also wir kennen das aber als spätes Phänomen. Man spricht so gern über Mälzel und sein Metronom und die Beethovens Begeisterung dafür. Das ist aber eigentlich ein spätes Beispiel dafür. Das ist nur sozusagen, da wird es dann richtig krass, weil dann wird auch das Metronom zum Disziplinierungsinstrument und so weiter. Aber diszipliniert waren wir vorher schon, weil überall plötzlich auch öffentliche Uhren aufgestellt waren und man die Menschen auch sanft oder weniger sanft gezwungen hat, zu dem Zeitpunkt treffen wir uns. Und diese Dinge spielen zusammen. Also das heißt, das Messen der Zeit und das Messen des Tonraumes, glaube ich, spielt zusammen. Also die Wohltemperierung ist ein ungeheurer Fortschritt, weil sie wirklich erlaubt, in alle Tonarten zu fahren. Und sie ist auch ein ungeheurer Rückschritt oder ein Schritt auf die Seite, weil bestimmte Dinge, und deswegen gibt es so Bewegungen wie alte Musik und reine Stimmung und weiß der Teufel, weil man plötzlich merkt, man hat etwas verloren dabei. Also zum Beispiel saubere Intervalle. Also ich meine, ich habe auch mal Geige gespielt. Ich weiß, was es bedeutet, mit dem Klavier zusammenzuspielen. Ich muss dauernd falsch spielen, damit es stimmt. Also paradoxer geht es ja nicht. Das heißt, ich opfere ein System für das andere. Also das heißt, die eine Wahrheit für eine andere. weil das, die Musik jetzt zum Beispiel in dieser Wahrheit geschrieben ist. Mhm. Verbale Töne sind immer Töne, aber wie gucke ich drauf, ne?
Das ist ja eigentlich eher so eine Kreisbewegung, ne? Es kommt was Neues, ein Fortschritt, aber man muss auch wieder zurückgucken. Und ich finde, das widerspricht aber so ein bisschen der Vorstellung, die wir von Fortschritt haben, von immer weiter wachsen. Und ist es eigentlich was wir begreifen lernen müssen, dass es wirklich eher eine Kreisbewegung ist? Also in der Musik, wie aber auch in unserem Dasein in der Welt?
Große philosophische Frage.
Glaubst du persönlich an Fortschritt?
Ja, natürlich. Also ich glaube schon an Fortschritt, nur ich glaube nicht an ein das Problem beim Fortschritt oder oft, ich glaube, das ist das, was du meinst, ist das, dass wir schon wissen, wohin der Fortschritt geht. Und das ist ein Paradox, weil wenn ich das schon weiß, wo ist dann der Fortschritt? Es gibt eine schöne Unterscheidung, die hat die Ingeborg Bachmann mal gemacht, zwischen Fortschritt und Veränderung. Und ich mag das sehr gerne, weil Veränderung ist viel, viel krasser als Fortschritt. Bei Fortschritt gibt es ein Programm, man hat eine Idee, wie sollte das gehen. Also gerade die Moderne hat ja dieses Fortschrittsdenken extrem gepflegt. Und die Veränderung ist das, was überraschend kommt oder was man auch überraschend macht oder einen überraschend ereilt. Und da weiß ich, habe ich keinen festen Grund. Also ich kann nicht sagen, ich habe das so und so geplant, meinen Fortschritt.
Fortschritt impliziert ja auch Verbesserung, ne?
Ja,
zumindest
ja.
So im Allgemeinen.
Genau.
Glaubst du auch an Verbesserung in Verknüpfung mit Fortschritt?
Es klappt manchmal. Ja, es gibt große Fortschritte. Also ich finde, die Entwicklung von Antibiotika ist ein großer Fortschritt, dass sowas ging oder so. Also wir leben länger.
Es gibt eine gewisse Ambivalenz darin, ja, genauso immer. Wie man das Metronom, das du angesprochen hast, benutzen kann, um die Musiker oder sich selbst oder die zu disziplinieren. man kann das Metronom ja auch einfach als Freund, korrektiven Freund nehmen, der einem eine gewisse regelmäßig eine gewisse Referenz anbietet, an der man sich dann überprüfen und über die man dann hinausgehen kann. Also
ja,
es gibt ja zum Beispiel diese leider in Vergessenheit geratene Tradition des Rubato-Spiels zum Beispiel, ja, und gerade so auch um diese Jahrhundert, Firnis-Jäckle-Zeit. Und da geht es um eine natürlich am Ende um eine Regelmäßigkeit, aber eher in dem Sinne, dass ich das ganze Jahr mache, was ich will. Nur am Ende des Jahres muss ich in etwa das zurückzahlen, was ich mir ausgeliehen hatte. Aber dazwischen gibt es unheimlich viel Freiheit. Und insofern finde ich das schon.
Das ist ein super tolles kapitalistisches Modell, was du gerade beschrieben hast. Am Ende des Jahres muss ich es zurückzahlen. Was ich sage, ist ja nicht gut oder schlecht. Also manche Sachen mag ich nicht so, oder das gibt es ja überall. Wir alle mögen irgendwas irgendwo nicht so oder besonders. Es ist nicht die Frage von gut oder schlecht, sondern es geht um eine Unterscheidung von Eigenschaften. Und das ist das, was mich da interessiert. Also das ganze Buch hat damit zu tun, welchen Paradigmenwechsel hat das gemacht, als wir Uhren hatten, als wir Karten hatten, die in den gleichen Druckereien gedruckt wurden wie die Partituren, als plötzlich Partituren überhaupt erst auftauchen, das muss man ja auch denken. Es gab früher keine Partituren, die Renaissance kennt keine Partituren. Man hat plötzlich angefangen, gerade Striche zu machen, von oben nach unten, das sind Takte. Das heißt, die ganze Polymetrik, die vorhin vorher immer existiert hat, also die so tolle Stücke wie bei Okichim oder so hervorgebracht hat, die ist plötzlich weg. Alles muss in dieses eine Maß hinein. Und komischerweise sehen die Partituren dann auch wie Karten aus, weil die haben auch Längen und Breitengrade. Also Partituren waren früher oft voll mit kleinen schönen Tierchen und Pflanzen, wir wissen das noch bei Bach. Und irgendwann werden diese Partituren so clean und das Gleiche passiert bei den Karten. Da hat man auf diesen schönen Karten, wo man noch nicht so wusste, ja, ist da eine Terra Incognita oder was ist da überhaupt? Dann sind da schöne Seemonster reingemalt und irgendwelche Stürme.
Das Ungeheuer.
Und so. Und die sind natürlich nie da gleich, die Seeungeheuer, aber die sind da noch. Und später wird es ganz, ganz faktisch neutral. Erstens stimmen die Karten, die Küstenlinien. Es gibt keine unbekannten Gebiete mehr, aber es gibt auch keine Seeungeheuer mehr. Das machen eigentlich Takte auch. Wirklich ein sehr schönes Beispiel ist Alban Berg, der seine Lieblingszahlen wie 49 oder 23 oder sonst was so viel Takte macht und sagt, so, nach den Takten bin ich da und da und dann gucke ich, wie ich da hinkomme. So, also kann man schön bei Adorno nachlesen. Das finde ich großartig. Also das heißt, also der hat einfach das Land vermessen und dann hat er geguckt, so, und jetzt brauche ich noch ein Transportmittel dahin. Und klingt fantastisch, aber so, das ist das Verfahren.
Hm. Lyrische Suite.
Lyrische Suite ist das so, genau. Hm. Ganz stark bei Lyrische Suite.
Frage immer, was man damit macht. Ne? So Ordnungsprinzipien, ohne kommt man ja eh nicht aus. Und dann ist die Frage, wofür hat man sie? Um sich davon zu befreien oder um sie
durchzu- Beides.
Ja.
Oder kritisieren, ausleben und befreien. Immer.
Du hast dich ja ziemlich frei und quer durch die Musikgeschichte der letzten 500 Jahre geschrieben. Und deswegen haben wir dir ein paar Gretchenfragen aus unseren letzten Pudelfolgen mitgebracht. Du darfst die beantworten mit Worten, mit Ja oder Nein oder mit Musik. Brauchen wir noch Klassik? Und wenn ja, was davon und was nicht mehr?
Ja, wir brauchen Klassik. Aber den zweiten Teil kann ich nicht beantworten. Ja, was davon? Das muss jeder selber rausfinden. Aber prinzipiell finde ich ja.
Ist neue Musik ein Monster?
Ja, hoffentlich. Also das heißt nicht, dass alle Monster heißt ja Monstrare, zeigen. Nicht alle Monster sind hässlich. Ne? Also wir vergessen ja auch, weil wir über Klassik gesprochen haben, dass manches in der Klassik für die Hörer der Zeit hässlich war. Nur wir sind so daran gewöhnt, dass wir das gar nicht mehr merken. Also Beethovens erste Symphonie war absichtlich mit dem Anfang so komponiert, dass man erstmal hoch macht. Ja. Und davon gibt es viel. Also ich meine, ich finde ja auch das berühmte Licht aus der Haydns Schöpfung, wenn es dann plötzlich C-Dur Wumms macht. Also schön ist das nicht, das ist nur Macht, aber schön ist es nicht. Ich kann das nicht schön finden. Und ich glaube, das war die reine Überwältigungsstrategie. Also mehr Monster geht gar nicht. Also insofern ist neue Musik manchmal eher harmlos.
Wir hatten einen Ökophilosophen, Andreas Weber, der hat gesagt, Kapitalismus ist das System, das Leben in Tod verwandelt.
Nein.
Warum nicht?
Ja, man schimpft gern auf den Kapitalismus nur. Das ist aber zu kurz gegriffen, weil Kapitalismus ist, hat viele Seiten. Es geht nicht nur darum, um Wertevernichtung oder jemand anderen übers Ohr hauen oder nur irgendwie Mehrwert anzuscheffeln, sondern es geht auch, im Kapitalismus findet sehr viel Begegnung statt, sehr viel Austausch. Der funktioniert nur so. Und der ist im Prinzip ja auch viel älter als sein Begriff. Und wir wären nicht Menschen. Also das ist, würde ich fieserweise sagen, wir sind auch nicht Menschen, wenn wir nicht Kapitalisten sind. Auch wenn ich ihn nicht
Johannes
gut finde.
Schallhorn.
Ja, das klingt komisch, ne? Klingt komisch. Aber die Dinge haben halt sehr viel mehr Seiten, ne? Also das Gefährliche an Worten ist ja immer das, dass man sehr schnell denkt, Kapitalismus, bumm. Ich weiß genau, was das meint. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Und es hat so viele Facetten. Gerade bei den, je größer die Wörter werden, umso schwieriger wird es. Also es gibt ein sehr schönes Buch von einem Sprachwissenschaftler, Uwe Perksen. Das nennt sich Plastikwörter. Und das sind, also Kapitalismus wäre auch so ein Plastikwort. Das ist so ein Wort, da sagen alle sofort ja. Und dann fragt man nach und dann wird es komisch. Ja. Und das finde ich, deswegen, nee, Kapitalismus ist ein Teil von uns. Auf welche, der verwandelt sich ja, ist ja auch ein, der ist ein Verwandlungskünstler. Ne? Also das können wir gerade, wenn wir die letzten paar hundert Jahre angucken, können wir sehen, Kapitalismus ist ein Verwandlungskünstler. Aber das ist auch eine Qualität. Also das hat auch viel Gutes gebracht.
Man muss auch zu Andreas Ehrenrettung sagen, das ist ein bisschen aus dem Kontext gegriffen. Wenn man sich dafür interessiert, was er genau gesagt hat, kann man auch in die Folge nochmal reinhören. Ne?
Gute
das ist,
Idee.
Glaube ich, Folge 9 der ersten Staffel. Was können wir von der Romantik lernen?
Da würde ich gern den Wegweiser von Schubert spielen.
Und suche Ruhe. Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weiser seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück.
Jean-Paul hat 1806 gesagt, die jetzige Zukunft ist bedenklich.
Das kann man ja immer sagen.
Aber das verbindet uns vielleicht mit der Romantik.
Ja, wir haben ein Romantikbild, das im 20. Jahrhundert und Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde. Und die Romantik, in der Jean-Paul gelebt hat, die war alles andere als lustig. Also ich meine, da war in Europa überall Krieg, da waren haufenweise Konflikte, Napoleon kam gerade wieder mal irgendwo vorbei.
Shit.
Scheiße, genau. Ja, also das war nicht, die Romantik war ja keine super schöne Zeit. Also wenn man sich die Lebensläufe mancher Leute wie Eichendorff oder sonst wo anguckt, und dann mussten sie dauernd umziehen oder dann so Geschichten wie, das ist jetzt ein bisschen später, bei Schumann habe ich mal irgendwo gelesen, dann mussten, weil da war halt die ganzen Unruhen in Dresden oder wo, und dann mussten die schnell fliehen. Und dann hat man einfach nebenbei mal die Kinder vergessen. Ach Gott, die Kinder sind nicht da. Also solche Situationen, das kennen wir ja gar nicht. Ne? Also, und das ist auch Romantik. Oder so Sachen, dass es gibt, wir sind ja nicht heute in der ersten Situation von Energiekrisen. Also es gibt ein sehr schönes Buch über die Waldszenen von Schumann, wo auch einfach beschrieben wird, warum wird der Wald so überhöht in der romantischen Musik? Ja, weil es eine massive Energiekrise gab, unter anderem. Also die großen Aufforstungsprogramme, zum Beispiel den Schwarzwald aufzuforsten, ist ja ein künstlicher Wald, die waren ja nötig, weil einfach kein Holz da war. Die haben gefroren.
Ja, es gab ja auch das Gefühl von, die Welt geht unter, oder? Eigentlich wie heute.
Ja, das gehört wahrscheinlich zu uns dazu. Also ich meine, Europa geht ja so dauernd unter. Das ist ja unser Dauerthema. Also daraus holen wir ja auch Kraft. Ja, also ich meine, um die Jahrtausendwende, da haben ja auch alle schon gedacht, es geht unter und dann ist nichts passiert. Und dann muss man halt irgendwie weiter. Und das Römische Reich ist auch schon mal untergegangen und keine Ahnung. Also das erleben wir ja ständig.
Wir haben in der ersten Folge mit dem Astrologen Alexander von Schlieffen gesprochen, der uns erklärt hat, dass wir jetzt übergehen vom Erdzeitalter ins Luftzeitalter. Das ist ein großer Schnittpunkt in der Astrologie, weil sich ganz viele Zyklen gleichzeitig abgeschlossen werden und neue beginnen. Und das Erdzeitalter ist ist im Prinzip geprägt von Beherrschung, Wissen, Einordnung, Kategorisierung und so weiter. Und das Luftzeitalter, sagt er, ist eher eines der Vernetzung, so Mycel-mäßig und so. Kannst du damit was anfangen?
Deswegen kommen dauernd diese Pilzdiskussionen. Mm. Ah, okay, jetzt verstehe ich.
Und die Korallen kommen auch bald.
Mm. Also ich habe das Problem, weil ich ja in einem multikulturellen Haushalt lebe. Das heißt, da gibt es eine andere Astrologie. Also meine japanische Frau würde da sagen, ja, aha, interessant. Das hängt ja immer davon ab, auch bei der Astrologie, von wo aus man guckt. Also nicht auf die Sterne, sondern aus welcher Kultur heraus. Ich habe schon genug damit zu tun, dass ich im westlichen System Standzeichen Krebs bin und in meinem asiatischen System bin ich Tiger. Und das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also Tiger ist sympathisch, der Tiger ist sanft, familiär behaupten sie und solche Sachen.
Das ist der Krebs auch, glaube ich.
Ja, ja, bestimmt. Mhm. Aber es ist halt doch der Krebs und kein Tiger. Den Tiger mag ich lieber, weil mir das ein bisschen ferner ist, so, aber oder näher, keine Ahnung. Das ist für mich Spielerei. Also natürlich bin ich abergläubisch, ist ja logisch.
Eine Frage in deinem Buch ist ja, wie geht die Musik weiter und kann es überhaupt ein Weiter sein? Ja, wie geht die Musik weiter?
Ich meine, unsere Lebensbedingungen werden sich verwandeln und verwandeln sich auch permanent. Und in dem Buch habe ich geschrieben, dass ich glaube, dass Musik mehr eine migrierende Musik sein soll, also eine wandernde Musik. Das ist keine Prophezeiung oder sowas, sondern es ist eher vielleicht ein Wunsch. Und wir leben in einer Zeit, in der wir auch uns viel bewegen können oder auch viele Menschen sich leider bewegen müssen. Und die bringen aber alle Musik mit und diese Musik kann sich begegnen. Und immer wenn sich irgendwas an einem Ort sehr festsetzt, dann wird es fest auch und verkarstet oder wird ein bisschen starr und altert schnell. Und dann kommen so die Spritzen, die man da macht, um das am Leben zu erhalten, aber irgendwann ist doch fertig. Und ich finde, Kultur ist aber nicht das oder Kunst ist nicht das oder Musik ist nicht das. Die Künste sind nicht das. Künste sind etwas, was eigentlich durch Praxis, durch immer weiter Neumachen passiert und was eben halt auch fließen muss. Und wir haben so viele Kulturen, die sich begegnen können und das, finde ich, soll passieren. Also ich bin ja ein großer Fan von Klassik, das ist ja, glaube ich, unschwer zu erkennen, und von Romantik und dieser ganzen Musik, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die einen Ewigkeitsanspruch hat. Auch die Musik vor der Klassik war auch schon mal da und dann hat man sie zum Beispiel Jahrhunderte vergessen, dann hat man sie wieder ausgegraben, weil es glücklicherweise was Aufgeschriebenes gab und dann wahrscheinlich verstehen wir sie toll miss, wie die und so weiter. Und das ist alles gut, aber das ist auch ein Teil von dem Fluss. Und ich glaube nicht, dass wir ewig in diesem Klassikmodus weitergehen werden, sondern wir werden anders sein. Ist ja auch nicht schlimm. Also dann erfahren wir was Neues. Also der Begriff Migration, den ich da gern benutze, der hat ja viele Facetten. Also der heißt ja nur, etwas wandert, etwas fließt, etwas bewegt sich. Bewegt heißt auch sich verwandeln. Ja. Und wie das passiert? Keine Ahnung.
Du schreibst in deinem Buch, dass es einerseits ein Verzweiflungsschrei ist, aber auch ein Hoffnungsschrei. Was gibt dir denn Hoffnung?
Oh, ganz viel. So ein schönes Gespräch wie das jetzt hier zum Beispiel gibt mir Hoffnung. Das macht Spaß. Also, oder Humor gibt einem Hoffnung. Wir sind ja Weltmeister, uns irgendwie rauswurschteln als Menschen. Also wenn es dann blöd kommt, dann ist entweder vorbei oder wir finden irgendeinen anderen Weg. Das gibt einem doch Hoffnung.
Also, ja, schon mal.
Ich meine, also das ist vielleicht auch eine Mentalitätssache. Man fühlt sich ja auch, ich meine, ich habe auch schon viele Momente erlebt, wo ich völlig hoffnungslos mich gefühlt habe, ja klar. Aber komischerweise kommt die dann irgendwann wieder. Und das sehe ich auch bei anderen Leuten. Also ich weiß nicht, ich will nicht sagen, hoffen auf etwas, weißt du. Was wäre jetzt, also so, ich beschreibe euch jetzt mal das Paradies. Wenn es so wäre, wäre es toll. Es sind die kleinen Sachen. Also ich finde, Hoffnung macht immer andere Menschen. Das macht Hoffnung. Das öffnet. Ich war ja mal für ein paar Wochen in Hongkong für so eine Residency, Into-Projekt von Ensemble Modern. Ich weiß nicht, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt? Weiß nicht, ist egal. Jedenfalls war das Thema Megacities, also Globalisierung. Dum, dum, dum. Dann wurden wir also verschickt, in verschiedene Komponisten in verschiedene Städte verschickt, nach Johannesburg, nach Dubai, nach Istanbul, und ich wollte unbedingt nach Hongkong. Und dann habe ich gedacht, naja, also jetzt so richtig autopädagogisch, ich muss mich damit beschäftigen, globale Städte, 30 Millionen Menschen auf einem Haufen. Und irgendwie kam ich auf die Idee, ja, die müssen ja alle duschen auf die Toilette, die brauchen Wasserversorgung, die müssen trinken und so weiter. Wie funktioniert Wasserversorgung in einer Megastadt? Und dann habe ich das Goethe-Institut verrückt gemacht, habe gesagt, bitte, bevor ich da hinkomme, besorgt mir einige Leute, die Hydrologen sind, also die sich mit dieser Wasserversorgung und so weiter in Hongkong auskennen. So, und dann kam ich da an und hatte noch so einen halben Jetlag, und am ersten Tag hatte ich ein Meeting mit einem Hydrologen von der Chinese University in Hongkong. Und es war ein emeritierter Professor, ein älterer Herr, und den habe ich getroffen in einem von diesen riesigen Hotels. Und dann saßen wir da, und dann sagte er, ah ja, guten Tag, junger Mann, ja, ich glaube, Sie müssen mit den Menschen anfangen. Und dann hat er mir die Geschichte von China von vor 3000 Jahren bis heute erzählt. Und es ging 2 Stunden, kein Wort über Wasser, nichts, nur Menschen. Der hat mir so meinen Kopf gewaschen. Und habe ich gemerkt, aha, ich kann also jetzt so ganz was wahnsinnig Wichtiges für die Menschheit machen, so vielleicht denken, ich verbessere die Welt, wenn ich ein Stück schreibe, das sich mit Wasserversorgung in Hongkong beschäftigt. So ein Quatsch, ne? Und er hat einfach gesagt, Sie müssen mit den Menschen anfangen. Und nach diesen 2 Stunden habe ich gewusst, okay, die nächsten Wochen hier bin ich frei. Einfach frei.
Das war Des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkerlenz und David Maria Gramse, und zu Gast war heute der Komponist und Autor Johannes Schöllhorn. Die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Mozartfest Würzburg, das Beethovenfest Bonn, BASF Konzerte und das Festspielhaus Baden-Baden. Co-Produktionspartner ist WDR3, das Kulturradio. Vielen Dank der Rudolf-Augstein-Stiftung und der GVL. Und mehr Infos zum Pudel und alle bisherigen Folgen findet ihr auf Apple, Spotify und auf despudelskern.de.